Endlich ist es soweit, eine neue Folge von Build Up, eurem Podcast für Innovation im Bauwesen. Da ihr wahrscheinlich schon sehnsüchtig drauf gewartet habt, will ich jetzt nicht mehr viel quatschen, sondern wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Build Up. Ich begrüße heute zu Gast Erich Cotrozzo, Gründer und CEO von SIGHT. Hi.
Servus Moritz, hallo, vielen Dank.
Ja, schön, dass du da bist. Wir fangen eigentlich immer so an, dass der Gast sich mal kurz vorstellt. Wer bist du und was machst du so?
Ja, wie gesagt, Erich Cotrozzo mein Name. Ich bin eben geschäftsführender Gesellschafter von der Firma SIGHT. Wir sind ein BIM-Consultancy-Unternehmen und ja.
Ja, genau. Deswegen bist du hier. BIM ist ja, sage ich mal, in der Baubranche eigentlich in aller Munde und das auch erst nicht seit gestern, sondern eigentlich schon so eine geraume Zeit. Oft kommt mir es so vor, jeder hat davon irgendwie schon mal gehört und jeder macht vielleicht auch so ein bisschen was, aber oft hat man dann doch gar nicht so richtig viele Berührungspunkte, wie man das vielleicht eigentlich denken würde. Oder manchmal macht man vielleicht auch schon BIM und weiß es gar nicht so ungefähr. Deswegen ist das heute, glaube ich, ganz spannend, da mal so ein bisschen zu hören, was ein BIM-Consultant tut und wie er das Ganze sieht. Wir fangen aber mal vorne an. Wie sieht so dein Background aus? Also was hast du gelernt oder studiert und wie kamst du dann dazu?
Also ich habe relativ früh eigentlich eine Lehre angefangen als bautechnischer Zeichner. Mhm. Relativ früh mit 14 die Lehre gegangen. Das war so ziemlich das Früheste, was in Österreich möglich ist, mit einer Lehre anzufangen. Ja, mir hat dieses technische Konstruieren relativ gut gefallen. Es war lustigerweise auch noch so, dass ich damals die Lehrabschlussprüfung sowohl händisch als auch am Computer machen musste. Also damals war noch das händische Zeichnen nicht ganz so weg vom Fenster. Ja. Seitdem habe ich wahrscheinlich keinen Stift mehr.
Mit Tusche dann auch noch und sowas?
Tusche, oder? Okay. seitdem habe ich aber dann eigentlich keinen Tuschestift mehr angefasst.
Zum Glück wahrscheinlich, ne?
Genau. Und habe eigentlich eben seit meinem 14. Lebensjahr dann eigentlich gearbeitet in verschiedensten Ingenieurbüros. Ja. Eben angefangen in einem Tiefbauunternehmen, wie Straßenplanung im Endeffekt am Programm gestanden ist. Und habe mich nach der Lehre eigentlich dann dazu entschlossen, eben in der Abendschulform in eine HTL zu gehen. HTL ist Höhere Technische Lehranstalt. Die Abkürzung dafür hier in Österreich. Das ist so ein bisschen wie Abitur plus eine facheinschlägige Ausbildung.
Okay. Gut, wir haben ja sowas, irgendwie so Berufsschulen oder sowas, ne? Aber ist dann schon ein bisschen höher nochmal, oder?
Ist höher, weil da werden gleich einmal, ich weiß nicht, 10 Lehrberufe mitgeliefert. Dann ist man halt einmal irgendwie Tischler und Fliesenleger und halt, also all diese bautechnischen Lehrberufe kriegt man dann als Abschluss mit dazu.
Okay.
Eben Abitur und man schreibt auch ein Diplom, also man hat ein theoretisches Diplom, was man sozusagen, eine Diplomarbeit, die man schreiben muss.
Und
das hat eben 5 Jahre gedauert, eben in der Abendschulform.
Okay, also neben der Arbeit als Zeichner praktisch das dann abends gemacht. Ja. Okay.
Und bin dann auch eigentlich von diesem Tiefbaubüro gewechselt, eben in ein Architekturbüro. Habe so ein bisschen die Architekturszene dann durchforstet im Endeffekt, bin dann ziemlich auf den Geschmack gekommen. Und nach eben Abschluss dieser höheren technischen Lehranstalt habe ich dann mit dem Architekturstudium auf der TU Wien begonnen.
Okay.
Auch neben dem Beruf eigentlich, also ich war eigentlich seit meinem Lebensjahr voll.
Aber jetzt nicht irgendwie als Fernstudent, sondern schon ganz normal ordentlich eingeschrieben und dann aber die Vorlesung nur sporadisch besucht und
ganz genau, wo es notwendig war. Ja. Dort habe ich es halt gemacht und halt viel natürlich auch am Wochenende dann gemacht und so. Also ich war eigentlich viel gewohnt oder immer gewohnt, viel zu machen.
Ja.
Für mich ist ja diese ganze Thematik mehr ein Hobby als ein Beruf.
Okay, also besser geht es ja nicht, ne?
Also, genau.
Ja.
Und ja, im Studium habe ich dann die Möglichkeit bekommen, ein Auslandssemester in China zu machen. Das habe ich dann dankend angenommen sozusagen. Ich bin dann nach Shenzhen für ein Semester, so ein bisschen mehr als ein Semester. Und bin dort auch ein bisschen in die Architektur, Arbeitskultur sozusagen reingerutscht, habe das Ganze ein bisschen kennenlernen dürfen. Und dort ein klassischer Wohnbau in China oder in Shenzhen in dem Fall schaut so aus, dass das ein Häuserblock ist. Ein Häuserblock besteht aus 4 Gebäuden.
Okay.
Pro Gebäude 28 Geschosse.
Okay.
Und pro Geschoss 4 bis 6 Wohnungen, je nachdem. Okay. Und die schauen alle komplett gleich aus. Das heißt, das ist standardisiert. Und wenn man da natürlich jetzt die richtigen Werkzeuge verwendet, die natürlich diese Wiederholbarkeit gut bilden können, zum Beispiel Archicad, Revit, Allplan, wie auch immer, dann ist man wirklich super effizient.
Ja.
Und gerade als Planer verdient man natürlich nicht schlecht, weil das Projekt ist ein großes Projekt, das hat ein großes Projektvolumen in
Eurozahlen
gesehen.
Ja.
Aber sozusagen der Aufwand ist halt relativ überschaubar.
Ja, viel Copy und Paste, sage ich mal, im Idealfall, ne?
Ganz genau, ganz genau. Und wenn man sozusagen das noch mit ein bisschen Intelligenz versieht, dann kommen da wirklich tolle Effizienzsteuerungen raus.
Ja.
Und mit diesem Gedanken bin ich dann sozusagen wieder zurück nach Österreich, nach Wien gekommen und habe mir gedacht, ja, das macht doch irgendwie absolut Sinn, wenn man das sozusagen auch ein bisschen in Zentraleuropa irgendwie so anwenden könnte.
Das heißt, das hattest du aber, sage ich mal, in deinen Erfahrungen in den österreichischen, europäischen Ingenieurbüros, Architekturbüros so noch nicht gesehen, einfach, dass so da Wert drauf gelegt wurde, sage ich mal, auf diese Effizienz und diese Planungstools.
Genau.
Also, was war das für ein Jahr? Also wo sind wir da ungefähr?
Das war 2011, 12.
Okay.
Also es ist teilweise, glaube ich, immer noch so in Zentraleuropa, ein Gebäude wird immer als Prototyp gesehen bei uns. Und damit haben auch relativ wenige ein Problem. Ich persönlich sehe das als ein Problem, weil ein Gebäude ist in meinen Augen Massenware. Ja? Das heißt jetzt nicht, wenige Leute haben ein Problem damit, das gleiche Auto wie der Nachbar zu fahren, aber sozusagen, dass das Haus gleich aussieht wie das vom Nachbarn, ist ein Riesenthema.
Ja,
genau. Das ist irgendwie was Komisches in der Gesellschaft, was sich da so verankert hat. Und vor allem, was Gebäude angeht, da kann man ja sehr viel machen, dass es dann ja nicht so wirkt wie vom Nachbarn. Aber
richtig.
Wenn man sich jetzt sozialen Wohnbau ein bisschen näher ansieht, ist es eigentlich überall dasselbe. Und es wird aber trotzdem in jedem Büro immer wieder neu erfunden, sage ich jetzt mal.
Ja,
es gibt zwar diese Standarddetails, aber die werden teilweise in den eigenen, also in denselben Büros gar nicht wiederverwendet, was halt super ineffizient ist. Und das wirft so viele Probleme auf, die wir heute einfach in der Bauwelt haben. Und einfach aus dem Sinne heraus beschäftige ich mich jetzt einfach mal mehr mit der Materie.
Ja, ein Professor von mir hat auch immer gesagt, wir bauen Unikate, deswegen sind diese ganzen, das Beispiel immer klar, die Maschinenbauer und die optimieren immer alles und das können wir aber nicht, ne? Das macht bei uns keinen Sinn, weil wir bauen Unikate und klar, so als Student, ne, nimmt man das auch so hin und sagt, ja gut, klingt irgendwie logisch, ja. Aber ich sehe das auch so, ne? Jedes Gebäude hat natürlich seine Eigenschaften, das vielleicht auch, und vielleicht sind auch 15% ganz was Neues.
Genau.
Aber der Rest ist halt schon hunderte Male, tausende Male passiert. Nur hat vielleicht, also mein Gedanke ist dann auch immer der, vielleicht hat halt dieser Planer oder dieser Statiker oder was auch immer, hat das halt noch nicht so gehabt, von daher ist es für ihn neu. Ja, weil es halt nicht, es gibt nicht so diese Datenbank jetzt wie, weil halt, man ist ja in den Projekten sehr begrenzt. Ja, beim Maschinenbau, klar, die lassen da hunderttausende Autos drüber laufen und aber ein Planer kann große Projekte in seinem Leben nur eine begrenzte Anzahl machen, von daher kann er auch nur eine begrenzte Erfahrung sammeln und da fehlt es irgendwie an so einem Austausch oft, oder?
Ja, aber vielleicht ist auch das genau das Problem. Warum macht denn ein Planer jedes Projekt? Warum macht ein Planer Wohnbau, Bürobau, Krankenhausbau, Stadionbau? Warum sehen Unternehmen nicht so aus, also klassische Totalunternehmen mehr oder weniger, die halt sich fokussieren auf Wohnbau zum Beispiel, dann die Planung übernehmen, die Errichtung und den Betrieb sozusagen dieses Projektes.
Ja.
Das heißt, die haben dann ein wahnsinniges Know-how, was Wohnbau angeht und können sozusagen auch super effizient arbeiten und natürlich auch die komplette Wirtschaftskette sozusagen im Endeffekt abbilden,
ja.
Was absolut Sinn macht in meinen
ja.
Augen.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist aber in Österreich jetzt nicht so, oder in Österreich, in Europa eigentlich nicht so gern gesehen. Es gibt in Japan die Zenecons sozusagen. Das sind im Endeffekt Totalunternehmen, die aber eigentlich weit über die Bauunternehmen hinausgehen. Die haben teilweise eigene Materialproduktionsstätten über Recyclingstätten. Die größten können sich teilweise sogar die Baubewilligungen selber ausstellen.
Okay. Also
das ist natürlich, aber ich meine, natürlich, das spricht ein bisschen in die Logik dieser kleinen Unternehmen. Ich
meine,
Planungsbüro, also ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland konkret ist, aber in Österreich sind die meisten Architekturbüros 1 bis 2 Personen Unternehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Dass die sich in so einem großen Konstrukt schwer tun würden, ist auch irgendwie verständlich.
Ja. Gut, aber letztlich ging der Weg ja oft andersrum, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie an Hochtief, Bilfinger, Berger und so diese großen Unternehmen oder Baufirmen, die eigene Ingenieur, sage ich mal, Abteilungen hatten, ja? Und da ging es eigentlich immer den anderen Weg, da hat man praktisch gesagt, na, das ist zu ineffizient, wir lagern eigentlich lieber die ganzen Leistungen wieder aus, ne? Und konzentrieren uns auf das Kerngeschäft. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt einfach mit dem technischen Wandel oder mit den neuen Möglichkeiten auch einfach dann ein Stück weit wieder zurück wandeln müsste. Ne? Gut, wir sind jetzt aber irgendwie schon weit gekommen im Thema. Eigentlich waren wir noch dabei, wie du jetzt dann dazu gekommen bist. Aber gut, das war praktisch dann deine Motivation, weil du einfach diese Erfahrungen gesammelt hast, dass es anders geht.
Genau. Also ich habe mich dann in China immer auch wirklich sehr viel mit Softwarelösungen auseinandergesetzt. Eines der Hauptsoftwarelösungen war eben dann Revit. Ich habe auch sehr viel damit Archicad dann gemacht, nur in China ist Archicad überhaupt kein Thema im Endeffekt.
Okay.
In Hongkong vielleicht noch, aber sozusagen Mainland China ist es gar nicht
wirklich
ein Thema. Und Revit halt schon und habe mich dadurch auch sehr intensiv mit Revit beschäftigt und habe dann auch im Endeffekt damit gestartet. Also ich habe Software-Schulungen 2013 dann angefangen zu geben, also eigentlich 2012, also direkt nach China.
Das heißt, du hast dir das selbst beigebracht, autodidaktisch, einfach im Rahmen, weil du es halt gebraucht hast auch, und dann hast du das besser gekonnt als viele anderen einfach, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt.
Genau. Also ich habe dann in China eben auch mitgeholfen im Architekturbüro meines Professors, also jeder Auslandsstudent kriegt dort mehr oder weniger einen Professor zugewiesen, wenn er Probleme hat oder sie, dann kann man sich an die Person
melden. So mentormäßig ein bisschen.
Genau. Ich habe mich recht gut mit dem Herrn Lee verstanden und der hatte eben auch ein Architekturbüro eben nebenbei im Lauf und dort habe ich halt dann
mitgearbeitet.
Genau. Und habe dadurch dann eben einen ziemlichen Einblick dann bekommen.
Klar, ja.
Und ja, am Anfang einfach mein Ziel war es einfach, Wissen weiterzugeben und davon einfach zu leben.
Ja, ja. Und da hast du dann diese Schulung einfach, sag ich mal, online oder irgendwie beworben, angeboten oder schon Connections gehabt dann? Oder?
Das war damals bei einem Software-Trainingsunternehmen.
Okay.
Also ich war sozusagen mit drinnen, als Angestellter mehr oder weniger.
Ja, also freie Mitarbeiter oder irgendwie sowas. Freie
Mitarbeiter wo ich dann halt Software-Schulungen gegeben habe.
Okay.
Also die Kunden sind sozusagen über das Unternehmen gekommen.
Okay.
Ich habe dann die Schulungen abgehalten.
Okay.
Und irgendwann ging es dann aber mehr in die Thematik BIM, weniger in die Software, sondern dann mehr in die, weil es ist eine Sache, jetzt eine Wand zu modellieren, aber dass diese Wand dann richtig modelliert ist, dass der Bauphysiker, der Statiker was damit anfangen können, ist dann wiederum eine andere Sache. Das hat dann relativ wenig mit der Software zu tun, das hat dann mehr mit der Logik, vielleicht mit Simulationssoftwarelösungen zu tun.
Ja.
Und es ist dann immer weiter sozusagen in diese Richtung gegangen und ich habe dann Ende 2013 eben eine Anfrage bekommen für ein relativ großes Bürogebäude, da eben mitzuhelfen, also mitzuwirken im Sinne eines Beratungs.
Okay, aber praktisch noch über dein Wissen in der Software wurde es praktisch dann angefragt, wir brauchen jemanden, der da halt dann, sag ich mal, über längere Zeit einfach mitwirkt.
Genau. Und das war eben das ÖMTC-Projekt. ÖMTC ist sowas wie der ADAC in Deutschland.
Okay.
Also das ist dieser Automobilclub im Endeffekt. Die haben sich eine neue Zentrale in Wien gebaut von den Architekten Bichler und Trautmann Architekten, die halt eine super cooles Gebäude im Endeffekt gebaut haben, was halt geometrisch recht komplex ist und vor allem auch also räumlich sehr viel erfüllen mussten. Im Endeffekt, also angefangen von Hubschrauberlandeplatz ganz oben, über irgendwie Kundenservicezentrale im Kellerbereich, über irgendwelche Vortragssäle etc. mit Callcenter, also wirklich sehr komplexes Gebäude.
Ja, viele Nutzungen auch einfach.
Genau, genau. Und die haben halt vom Bau her einen sehr strikten Bauzeitplan sozusagen vorgegeben bekommen. Die haben gesagt, ja, ohne irgendwas radikal zu ändern, wird das nicht funktionieren.
Okay.
Und zu dem Zeitpunkt bin dann nämlich dazugestoßen und hab dann geholfen, die ganze Infrastruktur im Endeffekt, die IT-Infrastruktur für die BIM-Thematik mit aufzubauen. Also in dem Fall war es ein Revit-Server, wo dann eben die Statik und die Architektur gemeinsam an einem Modell in einem Rechenzentrum zusammengearbeitet haben.
Okay.
Und da habe ich halt unterstützt oder auch beim Familienbauen etc. dem Team unter die Arme gegriffen.
Ja.
Also so wirklich einfach Familie gebaut, was das Team dann einfach nehmen kann und einsetzen kann und sich nicht mehr mit der Programmtechnik auseinandersetzen muss, sondern einfach wirklich auf die Planung konzentrieren kann.
Okay.
Das war im Endeffekt die Aufgabe. Und aus dem heraus hat sich dann eigentlich, haben sich viele weitere Projekte dann noch ergeben.
Ja.
Und ja, 2016 war es im Endeffekt so viel, dass dann eine GmbH gegründet wurde. Also bis 2016 war das ein Einzelunternehmen.
Okay.
Haben wir sozusagen ein paar freie Mitarbeiter immer dazugezogen, wenn es irgendwie notwendig war.
Ja.
Und 2016 war es dann im Endeffekt so viel, dass ich dann auch noch einen zweiten Partner dazu geholt habe.
Okay.
Der mir einfach geholfen hat, die ganzen Anfragen und Projekte einfach mit abzuwickeln.
Ja.
Und wo haben wir dann stetig sozusagen die Mitarbeiter aufgebaut.
Okay. Ja, das klingt doch spannend, aber das heißt, letztlich hat sich das dann eigentlich aus diesem, ich bin Software-Trainer, sage ich mal, dann rausentwickelt, dass dadurch dann einfach immer größere Projekte kamen, immer mehr Projekte und dann hast du dich praktisch dann an irgendeinem Punkt dann selbstständig gemacht als Einzelunternehmer und dann, sage ich mal, mit noch größer werdenden Projekten und mehr Projekten dann irgendwann gesagt, okay, jetzt müssen wir mal eine GmbH gründen und dann eben auch weiter wachsen. Ja.
Genau. Okay. Also es war jetzt nicht so die Idee, dass man sagt, okay, ich gründe jetzt ein Unternehmen und schaue, wo Kunden herkommen, sondern es war ja umgekehrt. Also ich habe einfach vielleicht schon ein gewisses Standing sozusagen in den Software, also was die Software-Trainings angeht, gehabt und dann haben einfach die Leute mich dann einfach darauf angesprochen bei konkreten Projekten.
Genau. Also eigentlich andersrum wie so ein klassisches Startup, das irgendwie sagt, ich habe hier eine Idee, lass mal gucken, ob das irgendwie Sinn macht und ob wir da Kunden finden, sondern du hattest eigentlich die Kunden und hast gesagt, okay, jetzt sind die ganzen Kunden da, jetzt muss ich ein Unternehmen gründen, praktisch um die bedienen zu können. Ne? Eigentlich ideale Weg, sage ich mal. Ne?
Genau, also wir hatten bis jetzt immer den super Luxus eigentlich, bis vor Corona, dass wir nie um Kunden irgendwie großartig jetzt werben mussten oder sowas, sondern so viele gibt es ja nicht jetzt im deutschsprachigen Raum und die Kunden sind eigentlich meistens auf uns zugekommen und wir sind auch komplett selbstfinanziert gewesen, also Strap-Startup sozusagen.
Ja.
Natürlich mit der Corona-Thematik haben wir vom Staat natürlich ein paar Hilfen bekommen.
Okay.
Natürlich auch nicht in dem Ausmaß, wie das alles versprochen war etc. Also das ist, glaube ich, überall gleich, aber
scheinbar,
trotzdem, und das hat uns natürlich geholfen.
Ja. Okay, das heißt, da hast du dann nach und nach dann auch Mitarbeiter eingestellt und wie groß seid ihr jetzt?
Also wir waren vor Corona, waren wir 18 Leute.
Okay.
Sind halt super schnell gewachsen im Endeffekt. Mittlerweile sind wir leider jetzt auf 10 Personen wieder zurück. Aber ja, das ist sozusagen die Range, in der wir uns...
Okay. Und ihr habt irgendwie 2 Standorte, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
Genau. Also wir haben angefangen in Wien und haben dann einfach im Zuge eines Projektes, wo wir mit BMW zusammenarbeiten durften, in München eben einen zweiten Standort eröffnet und haben dort auch ein bisschen Akquise-Tätigkeiten gemacht. Im Endeffekt haben dort dann auch Projekte und Kunden gewinnen können.
Klar. Gut, wenn man irgendwo ganz neu ist, ist klar, dann kennt einen halt erstmal noch keiner. Ne?
Genau. Aber also ich bin ja auch hingezogen, also
ich
war wirklich vor Ort. Hat gut funktioniert, also jetzt haben halt auch Kunden wie die Deutsche Bahn zum Beispiel und so weiter, also das hat schon alles Sinn gehabt.
Ja.
Auch wieder Corona-Thematik, es ist halt relativ alles, also es ist halt alles ziemlich abgeschottet derzeit,
ja.
Aber wir gehen davon aus, dass wir hoffentlich 2022, wenn das Jahr dann startet,
wieder durchstarten. Ne? Und war das irgendwie schon immer so ein Wunsch oder ein Gedanke von dir, dich selbstständig zu machen irgendwann mal? Oder war das jetzt wirklich so, gut, naja, nee, war eigentlich nie der Plan und jetzt ist es wirklich so rein zufällig passiert? Oder war schon irgendwie so ein, im Hinterkopf so, das wäre schon was, was man sich vorstellen kann?
Ja, das Thema war halt, ich bin niemand, der 40 Stunden in der Woche arbeitet. Und dann, also, das ist für mich wie soll ich sagen, das ist für mich kein Thema. Also, ich habe wie ich meine Lehre gemacht habe, habe ich einfach zu hören bekommen: Hey, Erich, du darfst nicht mehr als 40 Stunden arbeiten, weil das sind Überstunden, die kosten im Unternehmen 50% mehr als normale Stunden
Ne,
mit Wochenende.
geh nach Hause jetzt. Ne?
Genau, weil das kostet 100% mehr. Und ich habe halt genug zu tun gehabt im Endeffekt und hätte auch noch gern mehr gemacht, irgendwie hätte auch gern mehr verdient und so weiter. Und das war aber nicht möglich, weil sozusagen die rechtlichen Rahmenbedingungen jetzt gerade bei uns in Europa halt ziemlich strikt sind. Ja, das heißt, als Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerschutz ist natürlich sehr hoch angesiedelt, was auch sehr gut ist, nur man hat die Wahl nicht.
Genau, das
Also,
die Möglichkeit wird einem gar nicht geboten, ne? Ja.
genau. Das wird einfach eingeschränkt und damit muss man sich abfinden. Das
Ja.
ist teilweise eben für die Arbeitnehmer. Ich glaube vor allem für meine Generation oder sozusagen vielleicht noch für die jüngere Generation halt schwierig. Ich meine, es hat natürlich alles seine Berechtigung, warum es diesen Arbeitsschutz gibt, sozusagen Arbeiterschutz und Arbeitnehmerschutz. Nur vielleicht ist das auch ein bisschen mittlerweile veraltet, weil ich glaube, so läuft Arbeiten nicht mehr wie vor 50 Jahren.
Klar, der
Ja.
eine oder andere wird halt vielleicht auch ausgebremst einfach, ne? Es gibt vielleicht den einen und der würde eigentlich gerne mehr machen, so wie bei dir auch. Und klar, du hast jetzt, sag ich mal, diese Möglichkeit dann bekommen über diesen Weg, aber ist natürlich auch nicht bei jedem so, ja. Und der eine oder andere sagt dann vielleicht nach ein paar Jahren, na gut, dann lasse ich es halt, ne? Und dann ist vielleicht auch die Motivation dann irgendwann dahin und dann
Genau,
passt man sich
genau,
halt
genau.
an und
Genau.
ja.
Aber aus diesem Gedanken heraus habe ich mich dann eben dann eigentlich selbstständig gemacht.
Ja.
Also ich habe ja dann auch schon mit 20 im Endeffekt auch die technischen Zeichenarbeiten auf selbstständiger Basis dann gemacht.
Okay.
Und dann eben auch Visualisierungen gemacht etc. Also
Ja.
das war dann das mehr oder weniger, das war schon ein Einzelunternehmen dann.
Ja, okay. Ja, spannend. Und eure Firma Side, die führt ihr jetzt praktisch zu zweit. Also dann hast du dann nachdem du das als Einzelunternehmer gemacht hast und dann die GmbH gegründet hast, hast du dir dann noch einen zweiten Geschäftspartner praktisch mit ins Boot geholt, oder?
Genau, das war 2016 und der Christoph war eben bis 2018 dabei.
Ah,
Also
okay.
2018 wurden wir von i5 Invest angesprochen. Das ist
Okay.
eine Firma, die Startups dabei unterstützt, Produkte rauszubringen oder größer zu werden oder sozusagen erfolgreich zu werden im
Ja,
Endeffekt.
okay.
Super, super nette Menschen dort grundsätzlich. Und 2018 sind die eben auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir nicht was irgendwie gemeinsam machen wollen.
Okay.
Wenn nicht irgendwie ein Produkt oder sowas hätten, was wir gemeinsam irgendwie
Okay.
aufziehen. Und natürlich hatten wir super viele Ideen grundsätzlich
Ja.
und haben dann im Endeffekt BeamSpot als Spin-off sozusagen von Side gegründet.
Okay.
Bei BeamSpot geht es im Endeffekt darum, Daten zentral zu haben und sozusagen auf diese Daten softwareunabhängig zugreifen zu können. Also im
Okay.
Endeffekt eine Art Revit-Server oder Teamwork-Server softwareunabhängig in der Cloud zu haben und eben das als zentrale Datenbasis zu nutzen.
Okay.
Super spannendes Projekt und da haben wir uns dann einfach dazu entschieden, dass der Christoph sozusagen sich auf BeamSpot fokussiert
Okay.
und zu 100% sozusagen das dann macht. Das
Okay.
heißt, er war dann noch bis zu diesem Jahr sozusagen auch Gesellschafter bei Side. Habe dann sozusagen aber die Anteile zurückgekauft, mehr oder weniger. Jetzt bin ich
Okay.
dann einiger
Okay.
Gesellschafter seit mittlerweile. Und wie gesagt, seit 2018 ist das schon
Okay.
so gelaufen, dass ich
Das
jetzt
heißt,
dann.
durch dieses Spin-off habt ihr euch praktisch einfach, sage ich mal, aufgeteilt, der eine macht das und der andere macht
Ganz
das
genau.
so
Also
sozusagen.
wir haben uns
Okay.
fokussiert. Das war teilweise auch Bedingung sozusagen von den neuen Investoren, die dann dort bei BeamSpot gekommen sind. Ist auch verständlich. Also
Klar.
wenn der Geschäftsführer einer Gesellschaft dann nicht 100% auf die Firma fokussiert ist, dann.
Klar. Wird's vermutlich auch nichts.
Genau.
Ja.
Das hat sich ja super angeboten, weil bis dahin waren wir beide Geschäftsführer von Side. Wir waren zu zweit da im Endeffekt, und das hat sich halt angeboten.
Ja, okay. Und die Investoren, die sind dann aber praktisch nur in das BIM-Spot eingestiegen und du bist weiterhin immer noch selbst finanziert und, sage ich mal, so natürlich gewachsen und weiterhin auch natürlich am Wachsen.
Genau.
Okay.
Wir haben auch nie aktiv bei Side jetzt irgendwie nach Finanzierung gesucht oder sowas. Also ja. Das ist auch nicht mein Ziel, da soll es auch nicht hingehen.
Ja.
Ich meine, unser Ziel ist schon früher oder später, also im Laufe der nahen Zukunft, uns jetzt mehr auf Forschungsthemen zu konzentrieren.
Okay.
Aber trotzdem wollen wir das eigentlich aus dem laufenden Geschäft finanzieren. Außer es ergibt sich halt natürlich irgendwie eine sinnvolle
Partnerschaft oder
Partnerschaft. Genau.
Ja, okay. Okay. Und jetzt vielleicht nochmal dazu, was macht ihr bei Side eigentlich genau? Also ich meine, du hast ja jetzt schon mal beschrieben, was du gemacht hast und denke, das geht dann in die gleiche Richtung. Aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal kurz erklären, was ihr da eigentlich anbietet.
Also unser Kerngeschäft kann man eigentlich auf drei Bereiche aufteilen. Das erste ist Strategie und Implementierung. Das heißt, wir unterstützen Unternehmen dabei, BIM zu implementieren. Das heißt, wir zeigen ihnen, wie mit so einem Gebäudedatenmodell umgegangen werden kann, was man da für Infos rausholen kann und wie das eigene Unternehmen davon eigentlich profitieren kann. Weil es ist ja, BIM ist so vielschichtig, beziehungsweise so viel eigentlich möglich damit, dass nicht jeder sofort die Vorteile daraus erkennen kann. Und da unterstützen wir. Also wir schreiben dann Roadmaps, Verantwortlichkeiten und so weiter. Also dann steht da wirklich ein Paper, ein Fahrplan mehr oder weniger, nachdem das implementiert werden kann.
Okay.
Das wäre die theoretische Ebene,
also ja.
Das erste Paket. Das zweite wäre dann Schulungen. Mhm. Also häufig im Rahmen dieser Strategie werden neue Softwarelösungen da sozusagen vorgestellt oder vorgeschlagen. Von uns natürlich. Und wir schulen auch diese Softwarelösungen.
Okay. Also
eines unserer großen USPs im Unternehmen ist einfach der große Software-Know-how. Also
okay.
Wir haben jemanden, der ist spezialisiert auf ASICAD, jemand, der ist auf Revit, jemand, der auf Allplan, dann jemand, der Solibri und so weiter.
Okay. Das heißt, ihr habt dann beispielsweise irgendeinen Kunden, eine Firma, die hätte halt gerne Lösung X, weil sie damit vielleicht schon arbeiten oder weil das gut zu dem passt, was sie halt machen. Und ihr habt einfach zu jeder Lösung, die dann angeboten wird, habt ihr auch praktisch jemanden schon im Haus, der dann sagen kann, okay, ich zeige euch dann auch genau, wie das geht und was das für Möglichkeiten bietet.
Ganz genau, ganz
okay.
Genau. Wir kennen halt viele Softwarelösungen.
Ja.
Und können dann eigentlich relativ flott sagen, okay, ihr nutzt das als AVA-Tool, also als Berechnungsprogramm für was auch immer.
Ja.
Wenn wir sagen, okay, dann würde wahrscheinlich diese Software gut passen. Wenn es jetzt konkret um Modellierungssoftware geht, dann evaluieren wir überhaupt, ob die Software, die sie nutzen, vielleicht Sinn macht.
Ja. Ja.
Oder wenn sie jetzt viele Stadien machen, dann vielleicht eher auf Allplan empfehlen würden oder, weiß ich nicht, viel Wohnbau, dann vielleicht eher ARCHICAD oder so.
Okay.
Das sind auch teilweise Empfehlungen, mit denen die Softwarehersteller natürlich nicht immer sozusagen d'accord sind.
Okay.
Aber das ist uns relativ egal, wenn wir keine Software.
Ihr seid unabhängig halt.
Komplett unabhängig.
Ja.
Genau. Und das macht uns auch wiederum wieder irgendwie glaubwürdiger.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch interessant, weil der andere Fall wäre der, wenn jetzt jemand sagt, okay, wir würden gerne irgendwie da eine neue Software anschaffen, dann muss man sich ja irgendwie erstmal informieren, welche Software gibt es überhaupt, die für uns in Frage kommt, muss die vielleicht kommen lassen und das mal präsentieren und jeder verkauft natürlich seine nur mit den Vorteilen und dann seid ihr praktisch als Unabhängiger und sagt so, ja, okay, ihr habt zwar diese Vorteile, bringt aber halt auch die und die Nachteile mit, nehmt lieber das halt, ne?
Genau, das passiert relativ häufig. Wir sitzen nämlich in solchen Gesprächen dann auch häufig mit am Tisch und stellen halt unangenehme Fragen.
Ja.
Und, aber dafür bezahlen uns der Kunde und das ist unser Job sozusagen.
Genau.
Wir wollen jetzt nichts vertreiben sozusagen, sondern wir wollen ehrlich zu einem erfolgreichen Implementierungsprozess kommen.
Klar, ihr seid praktisch einfach der, sag ich mal, Kundenvertreter dann mit dem Wissen halt auf Software bezogen. Ne?
Genau.
Ja.
Also wie gesagt, der zweite Part ist eben dann Software-Schulung. Also wir haben jetzt auch die Academy sozusagen gelauncht, academy.zeit.gmbh,
wenn ich
das
sagen
kann. Klar. Das ist sozusagen unsere Schulungsplattform. Jetzt natürlich sehr stark online basiert das Ganze.
Ja.
Und da wird sich in Zukunft auch relativ viel tun, weil wir einfach jetzt auch gesehen haben, dass der Need da ist, einfach auch für vorgefertigte Online-Videos.
Mhm.
Aber eben fachspezifisch, also jetzt nicht software-spezifisch, sondern fachspezifisch.
Okay.
Also zum Beispiel eine Ausbildung zu einem BIM-Manager, zu einem BIM-Fachkoordinator oder BIM-Gesamtkoordinator.
Mhm.
Nicht nur eine Revit-Ausbildung sozusagen oder eine ARCHICAD-Ausbildung, sondern es geht wirklich um die Rollen, damit die Personen das dann wirklich in einem Projekt anwenden können.
Ja. Und auch praktisch so ein bisschen eigentlich euer Know-how auch mit einbringen, ne? Dass man halt verschiedene Software kennt und beurteilen kann, welche schaffen wir jetzt eigentlich an und nicht wieder sagt, ich habe halt Revit gelernt, also nehmen wir das jetzt, ne? Obwohl es eigentlich gar nicht die ideale Lösung ist.
das ist halt wirklich ein riesen Unterschied, der uns unterscheidet zu den klassischen Software-Schulungen von Softwarehändlern. Mhm. Weil meistens machen das irgendwie, also wenn man jetzt in den Planungsbüros nachfragt, die meisten Software-Schulungen machen einfach die Personen, die Software auch verkaufen.
Ja.
Und bei uns ist ganz wichtig, wir weisen immer darauf hin, was die Schwächen sind und wie man die umgehen kann oder wie man die sozusagen Workarounds mit Workarounds lösen kann. Ja. Das ist uns immer ganz wichtig, weil es bringt einem nichts, wenn es dann im Projekt wirklich losgeht und man steht auf einem Problem.
Das bringt jeder
nicht. Klar. Also man muss das Problem lösen können.
Ja.
Das ist die Software-Schulungen. Dann der dritte Part ist einfach die Projektbetreuung. Wir sind im Endeffekt der Feuerlöscher bei einem Projekt. Wenn es irgendwie Probleme gibt, dann kann man bei uns anrufen und wir steigen dann entweder ins Modell ein oder kommen vor Ort vorbei oder wie auch immer und helfen dabei, das Projekt sozusagen wieder auf Schiene zu bekommen.
Okay.
Und das teilweise auch ziemlich tief drinnen. Also wir steigen die Modelle ein, bearbeiten die Modelle und geben die dann wiederum frei. Zum Beispiel jetzt irgendwie Bibliothekselemente oder Familien in Revit, die wir bearbeiten. Also da haben wir ein ziemlich tiefes Projektwissen.
Okay. Aber jetzt weniger irgendwie, sag ich mal, Probleme mit dem Bauprozessablauf, sondern dann auf IT-Seite einfach.
Genau. Auf IT-Seite, auf Programmseite. Also wir lösen wenn es soll ja vorkommen, wenn der Planer mal ein Rohrdurchmesser vielleicht falsch dimensioniert, da können wir noch nicht helfen.
Ja, aber, genau. Nee, es geht um die IT-Seite einfach, irgendwas halt genau auf Modellseite oder sowas halt einfach nicht so funktioniert, wie es soll.
Genau, wir prüfen halt auch Dinge, Kollisionen oder solche Dinge.
Also, ja.
Also Programmneigungen, irgendwas mit der Bauordnung nicht übereinstimmen.
Okay.
Also sehr grundlegende Sachen prüfen wir dann, aber ob das jetzt wirklich korrekt geplant ist oder nicht, sowas machen wir nicht.
Ja, okay. Und wo oder was sind das, sag ich mal, für Mitarbeiter, die du dann einstellst oder die bei dir arbeiten? Sind das, weil ich sag mal, das Know-how, was du ja hast, hast du dir, sag ich mal, erarbeitet über den Weg von Zeichner über ich habe mit der Software gearbeitet hinzu, ich habe halt Beratung und Schulung gemacht. Da lernt man ja einfach viel bei und kriegt eben auch dieses Wissen, okay, bei dem Projekt macht eben die Software Sinn, weil ich habe das ausprobiert und habe verschiedene Software benutzt und weiß, wo das funktioniert. Ich denke mal, das Wissen haben ja vermutlich nicht so viele jetzt zur jetzigen Zeit und vor allen Dingen auch nicht, wenn man jetzt gerade von der Uni kommt oder sowas. Deswegen so ein bisschen die Frage, also was sind das für Studiengänge oder was? Oder was? Ja.
Also das ist relativ schwierig, oder wie soll ich sagen, also wir bilden intern sehr viel aus.
Okay.
Also wir haben intern, wir verbringen wirklich sehr viel Zeit damit, uns Wissen anzueignen oder Wissen weiterzugeben und sozusagen das irgendwie also eine Art Wissensdatenbank zu schaffen.
Okay.
Eine relativ große Wissensdatenbank, die wir halt den neuen Mitarbeitern dann sozusagen immer zeigen und zur Verfügung stellen. Und dort kann man relativ viel im Grunde erfahren. Aber es ist im Endeffekt eine eigenständige Ausbildung. Also
wir
bilden weiter selber aus. Sind aber meistens Diplom-Ingenieure. Also ich glaube, alle sind bei uns Diplom-Ingenieure. Also
okay. Dass einfach das Grundlagenwissen mal da ist, sage ich mal, was halt hinten dran steht und Software und BIM und so weiter, das lässt sich dann natürlich leichter oben drauf lernen, als wenn man jetzt irgendwie ganz fachfremd
reinkommt. Ne? Also wichtig ist, dass die Person einfach mal gesehen hat, wie es derzeit aussieht in der Planungswelt, in der Bauwelt und einfach mal diesen Pain miterlebt hat.
Ja.
Wenn man miterlebt hat, wie schlecht das eigentlich ist.
Dass die Motivation einfach da ist, halt auch in dem Gebiet zu arbeiten und alles andere lässt sich lernen sozusagen.
Ich glaube, jeder, der das mal miterlebt hat, der weiß einfach, okay, so kann man in Zukunft nicht arbeiten.
Ja.
Also, man dagegen was tun und vor allem, wenn man sozusagen noch, das ist ja eigentlich der Vorteil, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum bei uns die Leute so jung sind. Also wir sind eigentlich fast alle unter 30. Das ist sozusagen eigentlich, ich meine, es gibt ein paar, mich eingeschlossen sozusagen, aber wenn man frisch nach der Uni kommt, also frisch nach der Uni in die Arbeitswelt kommt, dann wird man sich wahrscheinlich nicht wirklich denken, dass es tatsächlich so abläuft in der Realität.
Man ist so ein bisschen schockiert einfach noch im ersten Moment.
Und man ist halt super wandlungsfähig
dann.
Das heißt, man ist noch motiviert, neue Dinge zu lernen etc.
Klar.
Wenn man jetzt aber schon 30, 40 Jahre lang so gearbeitet hat, ist man nicht mehr großartig motiviert. Ich meine, das ist jetzt wieder sehr pauschalisiert.
Klar. Ausnahmen gibt es immer auf jeden Fall.
Ja. Also wir haben durchaus auch Kunden, die sozusagen schon sehr erfahren sind, würde ich mal sagen, und aber trotzdem super motiviert sind. Das ist auch super toll, ist zu sehen. Aber sehr häufig ist es halt nicht der Fall.
Klar. Ja, und auch, ich meine, es fällt natürlich auch einfach jemandem, der mit dieser ganzen Technik aufgewachsen ist, natürlich auch einfacher, sich da einzuarbeiten. Und in, sag ich mal, im jungen Alter ist es ja eh einfacher, neue Dinge zu lernen. Also ich denke, das macht an der Stelle schon Sinn. Was natürlich ein bisschen schade ist, ist, dass es eigentlich so, also zumindest ist das bei mir so gewesen und ist, glaube ich, auch relativ häufig so, dass es im Studium halt eigentlich relativ wenig Bestandteil des Ganzen ist, ne? Also wie du sagst, die Leute kommen eigentlich von der Uni, werden praktisch im Jahr 2020 von der Uni entlassen und trotzdem müsst ihr dann eigentlich nochmal eine Ausbildung hinten dran machen, was Digitales und so weiter angeht, wo man eigentlich sagen würde, ja gut, eigentlich wäre das was man vorher lernen hätte können, ne? Ist das bei euch auch gleiche Erfahrung und auch so, oder?
Leider ja. Also ich kann mich noch an meine Studienzeit erinnern, das ist jetzt nicht so lang her, aber also für meine letzte Vorlesung war ich vor 5 Jahren oder sowas. Also ja. Ich habe noch ein bisschen versucht, da weiterzumachen, aber die Motivation hat dann ziemlich gefehlt. Wenn man Statik, also Overhead-Folie, sagt dir was? Also
ja, kenne ich auch noch, ja.
Folie, wenn sozusagen Statik anhand einer Overhead-Folie unterrichtet wird, dann ist das für mich komplett absurd. Ja. Das hat nichts mit einer zeitgemäßen, weder mit einem zeitgemäßen Unterricht zu tun, noch mit einem zeitgemäßen Stand der Technik irgendwie. Ja. Das ist super abstrakt. Warum steigt man nicht in ein Modell ein, schaltet um in die analytische Sichtweise und man kann sich das alles super
vorstellen. Ich fand es auch einfach immer auch demotivierend, muss ich sagen. Ja, wenn man, es war immer so, dass wenn es gab natürlich eben auch die Professoren und Mitarbeiter, die das halt, sag ich mal, modern aufgezogen haben, mit einem QR-Code abgescannt vom Beamer und dann konnte man irgendwie so ein Online-Quiz direkt am Handy machen und das macht einfach mehr Spaß, ja, und dann, als wenn ja einer mit der Folie kommt, die er vielleicht schon 70 Jahre lang auflegt, so ungefähr, und die nur wieder dahin legt, ja, das ist einfach ein ganz anderes Arbeiten und eine andere Motivation, denke ich, auch für jeden, der lernt, ja.
Genau. Ja. Man kann so viele coole Dinge machen, einfach, dass man wirklich anfängt, einfach in jedem Semester ein Projekt von Anfang bis zum Ende durchzuarbeiten. Ja. Ja, von angefangen von der Planung über die Statik, über die Bauphysik, warum macht man das nicht an einem Modell? Ja. Also das wäre eigentlich der einzig richtige Weg. Aber,
Gut, letztlich ist es im Studium genauso wie es halt auch jetzt in der Praxis noch ist, ist es halt auch sehr unterteilt. Also ich bin selbst Bauingenieur und da war es halt so, es gibt halt die Stahlbauvorlesung, es gibt die Massivbauvorlesung und bei uns gab es dann noch Bauinformatik, aber da arbeitet halt gibt es kein Projekt, das einfach mal alles zusammen bearbeitet. Ja. Und ich denke, das ist ja in der Praxis irgendwie das Gleiche. Es gibt halt alles, ist so in so verschiedenen Sparten, Fächern orientiert und diese Zusammenarbeit, dass man wirklich sagt, okay, lass halt einfach ein Projekt machen, was wie halt in der Praxis das eigentlich auch ideal wäre, alles beinhaltet, ist irgendwie noch nicht so richtig angekommen, ne? Und klar, das sind alles so eingefahrene Strukturen, auch an den Unis, und es gibt halt nun mal den Professor, der macht das und den, der macht das, und das so richtig dann neu aufzurollen, fällt, glaube ich, auch dort wirklich schwer, ja.
Ja. Ich meine, ist eh verständlich auch. Ich glaube auch, wenn man jetzt viel an der Uni ist, oder wenn man sozusagen jetzt, es gibt ja hauptberufliche Professoren sozusagen.
Klar. Also,
und ich glaube, da verliert man einfach auch ein bisschen dann den Bezug zu realen Projekten dann.
Das auf jeden Fall, ja. Wie war das jetzt? Du warst ja dann in China dort auch an der Uni. Wie ist jetzt dann der Vergleich? Also sieht das da ganz anders aus? Ist da das Studienanteil oder ist das letztlich wie bei uns auch?
Also wir haben da an einem Projekt gearbeitet, was wirklich gebaut wurde.
Okay.
Was halt super spannend war.
Klar.
Also das war eine Diplomarbeit, mehr oder weniger, die dann wirklich realisiert wurde. Also wurde unter den Studenten eine Art Wettbewerb entfacht, wenn das Projekt dann gebaut wurde. Also es wurde dann aus diesem Studienprojekt, das ging dann sozusagen ins tatsächliche Architekturbüro des Professors über.
Gut, ist natürlich ideal in dem Fall, dass er das eigene Büro hat.
Ja. Genau. Ja. Aber das war kein Einzelfall. Also das in China scheint das normal zu sein, dass sozusagen dann der Professor halt eigentlich hauptberuflich Architekt ist und sozusagen nebenbei unterrichtet.
Ja.
Was ein super Konzept ist, finde ich.
Ja. Gut, das ist natürlich hier wieder, ne, so, weiß nicht, holt sich dann praktisch die Studenten, machen dann die Arbeit und er verdient das Geld und irgendwie, das ist dann also wird bei uns, glaube ich, alles sehr, sehr auseinandergenommen und in die Nachteile halt aufgezählt, die das alles haben könnte, ne, statt die Vorteile halt auch mitzunehmen. Und aber gab es dann trotzdem da auch, sag ich mal, eine Vorlesung mit ums BIM und solche Sachen? Oder war das dann alles im Rahmen von diesem Projekt praktisch dann einfach automatisch mit drin?
Genau, das war im Rahmen des Projektes. Also es wurde auch niemand jetzt gezwungen, irgendwie Modelle abzugeben oder sowas, die jetzt halt mit vielen Informationen gefüttert sind oder so. Aber es hat einfach Sinn gemacht. Es hat einfach Sinn gemacht, wenn man sozusagen fertig wird zu Semesterende. Und also es gab keine konkrete Vorlesung, ich hätte es auch nicht verstanden. Also, auf Chinesisch.
Ja, also, klar. Okay. Und wie siehst du jetzt so, sag ich mal, oft wird die Baubranche wird ja einfach auch als sehr konservativ und träge und so weiter, ne? Und viele sagen immer, ja, die Politik fängt jetzt erst mit Digitalisierung an und eigentlich die Baubranche ist noch weiter hinten dran, so ungefähr. Wie sind so deine Erfahrungen da?
Also ich persönlich finde es super, wie es jetzt ist, weil natürlich ein Riesenpotenzial da ist.
Klar.
Also gerade für Cyber. Im Gesamten betrachtet finde ich es super traurig, also dass sozusagen so wenig gemacht wird oder dass es wirklich halt so konservativ ist, weil genau dasselbe nehmen wir auch wahr. Also wir leisten sehr viel Überzeugungsarbeit.
Aufklärungsarbeit.
Ja, genau.
Ja.
Und Awareness-Schaffung sozusagen, und das ist irgendwie schade, weil man kann einfach so viel Zeit, Geld, Ressourcen sparen im Endeffekt oder können. Aber der Fokus liegt derzeit einfach woanders.
Ja.
Also beim Geld im Endeffekt. Also viele denken halt vielleicht, dass mit herkömmlichen Planungsmethoden und Baumethoden einfach Geld gespart werden kann. Sehe ich nicht so.
Ja.
Das ist, glaube ich, nicht der Fall.
Ja, gut, klar, das ist halt dieses, das machen wir schon immer so, und die sehen praktisch die Investition an Zeit und Geld, die man natürlich irgendwie jetzt dann machen müsste in neue Systeme und neue Abläufe, sehen die praktisch einfach nicht als rentabel an. Ne? Die sagen ja, wieso, das funktioniert, klar, es läuft nicht alles perfekt, aber wenn ich, da müsste ich jetzt so viel Zeit reinstecken und so viel besser kann es hinterher gar nicht werden, so ungefähr. Ne? Die sehen oft dann noch nicht den Mehrwert eigentlich, den das Ganze bietet. Ne?
Genau, und da tun wir uns ein bisschen schwer, weil es hat, wie gesagt, so viele Facetten, und je nachdem, mit wem wir reden, ein Immobilienentwickler hat andere Vorteile aus seinem Modell als eine Baufirma zum Beispiel.
Klar.
Und oft wissen wir auch gar nicht, wenn wir beim Vortrag sind oder sowas, wer uns da jetzt eine konkrete Frage stellt und antworten dann halt einfach wie.
Klar. Die Antwort sähe praktisch unterschiedlich aus, obwohl auf die gleiche Frage, je nachdem, wer sie stellt eigentlich. Ne?
Ganz genau. Ja. Weil Transparenz zum Beispiel bedeutet für eine Baufirma was anderes als für einen Bauherrn.
Klar.
Und je nachdem, für einen ist vielleicht eher positiv, für einen anderen negativ. Dann und solche Dinge sind das dann. Aber es wird langsam. Ja. Also wenn ich das jetzt gegenüberstelle zu 2013, hat sich da sehr viel getan.
Ja. Aber meinst du, dass jetzt da auch Corona, sag ich mal, einen Schritt nach vorne einfach geliefert hat? Also ich habe das jetzt mit vielen anderen Gästen auch schon, die gesagt haben, trotzdem vielen Negativen, was natürlich auch passiert ist und bei euch auch so, wie ich rausgehört habe, ja auch einen starken Einschnitt bedeutet hat. Aber das ist letztlich, was, sag ich mal, so diese Offenheit gegenüber Digitalisierung und auch einfach solchen Online-Veranstaltungen, Online-Workshops, Training und so weiter. Siehst du das schon auch so, dass da was, also dass das nochmal so ein bisschen Boost war?
Ja, ganz unterschiedlich. Also die Schulungen zum Beispiel, das hat sehr rapide zugenommen.
Mhm.
Also was Weiterbildung angeht, das ist auch gut so. Sozusagen, das hat einen Schub gebracht. Die Projekte, im Endeffekt die Projekte, die wir hatten, die laufen weiter, ist immer sozusagen wenig Neues dazugekommen.
Okay.
Gerade was Implementierungen jetzt angeht, das wurde fast komplett gestoppt, weil das zählt eigentlich vom Budget her zu Research
and Development. Das ist das Erste, was rausfliegt immer.
Genau. Das ist einmal alles gestoppt im Endeffekt.
Okay.
Das heißt nicht, dass es nicht kommen wird, aber es ist mal sozusagen jetzt mal auf Hold, bis irgendwas in Aussicht ist, wie es weitergeht.
Okay.
Natürlich so Hotelprojekte etc., da wurde jetzt auch irgendwie viel gestoppt.
Ja.
Veranstaltungsstadien und so weiter, das ist auch mal irgendwie
schwierig,
langsamt. Das heißt, das sind alles so Projekte, wo wir uns ein bisschen schwerer tun.
Okay. Aber siehst, also ich würde jetzt schon erwarten eigentlich, dass dann, sage ich mal, wenn jetzt, sage ich mal, das Ganze wieder, wenn man weiß, wo es hingeht, einfach, ne? Wenn wieder klar ist, okay, irgendwie Veranstaltungen werden wieder stattfinden und das läuft alles wieder an, könnte ich mir schon vorstellen, einfach, dass viele dann jetzt diesen Zeitpunkt auch nutzen, eben um auf andere Prozesse da umzusteigen.
Ich hoffe, ich hoffe, dass wir auch diese Besprechungskultur, die Online-Besprechungskultur uns beibehalten
Ja,
werden.
auf jeden
Das
Fall.
hat so viel Ressourcen, Zeit und Geld gespart. Das
Ja.
ist einfach unglaublich. Also ich hoffe wirklich, dass das angenommen wird.
Ja.
Auch die Schulungsthemen. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch einige Leute, die wir sozusagen wirklich jetzt aus unterschiedlichsten Regionen schulen. Und das ist alles dadurch möglich, dass es online stattfindet.
Klar, ging vorher nicht, ne? Ja,
Genau.
ja. Nee, ich denke auch, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo vorher einfach viele gesagt haben, irgendwie, das geht nicht online, wir müssen uns treffen, ja, das funktioniert anders nicht, war man halt jetzt gezwungen, es zu tun und sieht, na gut, geht halt ja doch irgendwie, ne? Klar, es gibt manche Sachen, wo man auch froh ist, wenn man das wieder irgendwie in Persona klären kann und sowas, aber 99% wahrscheinlich funktionieren eben auch online und ich denke, da gibt es auf jeden Fall schon
Vor
einen
allem, es ist ja auch
Fortschritt.
keine, also es ist ja keine, die ganzen Schulungen, da gibt es ja neue Tools etc., die wir eingeführt haben. Also, das ist jetzt nicht eine Videokonferenz oder sowas,
Ja.
sondern es ist ja wirklich ein interaktiver Workshop im Endeffekt, der da
Ja.
abgehalten wird. Und man muss die Tools, die es halt gibt, im Endeffekt nutzen. Ja, das ist jetzt nicht mal nur in den Schulungen, sondern auch bei BIM
Immer,
so. Ja.
ne?
Also,
Genau.
man muss die Tools einfach halt nutzen, die es gibt.
Ja. Wo siehst du jetzt die Baubranche so hingehen oder wo siehst du noch so, sag ich mal, spannende Entwicklungen jetzt auch gerade, weiß nicht, mit KI und Robotik und so weiter, da gibt es ja jetzt wirklich viel, was jetzt auch im Wandel ist oder in der Entwicklung ist. Hast du irgendwie so ein Gebiet oder so irgendwas, wo du sagst, so das wird wirklich spannend und revolutionär oder?
Genau, da gehen wir selber jetzt teilweise in diese Richtung hin.
Okay.
Wenn wir uns anschauen, wie sozusagen normalerweise jetzt ein BIM-Projekt abläuft, dann nehmen sozusagen Menschen diese Familien- oder Bibliothekselemente, platzieren die korrekt, füllen die Informationen entsprechend aus und das Gebäude ist dann idealerweise fertig geplant. Ja? Sehr, sehr simpel gesagt. Und wenn man im Endeffekt die Bestimmungen und die Geometrie eines Grundstücks hat, kann man diese Elemente zu einem sehr großen Teil automatisiert platzieren.
Okay.
Das heißt, wenn die Bibliothekselemente oder die Vorlagen schon entsprechend vorbereitet sind oder aufbereitet sind und sozusagen das Bausystem dahinter auch standardisiert ist und es kein Unikat ist, dann kann man super effizient werden. Das heißt, man kann
Okay.
dann auch sozusagen eigentlich im Ingenieurwesen im Endeffekt sehr, sehr viel da ja, an Intelligenz reinstecken. Und da kann es dann weitergehen, weil diese Daten sind super hochwertig. Also da ist dann im Endeffekt jede Schraube drinnen, in welche Richtung sie eingedreht werden soll, mit welcher Kraft sie angezogen werden soll. Wenn ich diese Informationen habe, kann ich das eins zu eins an Roboter sozusagen weitergeben, die dann genau wissen, wo was platziert werden soll, mit welcher Stärke angezogen werden
Genau.
soll.
Gut, dann sind wir praktisch eigentlich da, wo die Maschinenbauer oder Automobilhersteller auch sind, dass man wirklich sagt, okay, jetzt und dann, wenn man halt diese Elemente, sag ich mal, als eine Bibliothek eben auch im System drin hat, dann verwendet man natürlich auch die dann mehrfach im Gebäude und dann macht es eben Sinn zu überlegen, okay, lässt sich dieser Anschluss jetzt vielleicht doch nicht irgendwie nochmal günstiger herstellen, weil er sich dann halt gleich vielleicht irgendwie 250 Mal im Gebäude verändert und dann spart man am Schluss vielleicht doch Geld und,
Ganz genau,
ne?
ganz genau.
Und
Und es bietet sich halt hier Holz zum Beispiel super an als Baumaterial. Ja. Das ist halt super perfekt zum modularen Errichten, wo auch schon, also jetzt gerade in Österreich, Süddeutschland sozusagen sehr viel Know-how vorherrscht. Und das einfach nur mal zu digitalisieren, ist absolut keine Kunst. Ja. Und dann ist eigentlich wirklich nicht mehr weit das zur Autonomous Construction Thematik. Also da kann man wirklich dann sehr viel eigentlich dann automatisiert errichten. Und ja, also ich glaube, es muss, also mittelfristig muss das Ziel sein, dass kein Mensch mehr einen Helm tragen muss auf einer Baustelle. Das ist irgendwie.
So, dein Ideal oder deine Zukunftsvision irgendwie das, ja.
Genau.
Ja. Ja, das ist
einige Jährchen hin, aber.
Ja, genau, das wäre jetzt nur die nächste Frage, wie so dein Zeithorizont, bis das soweit ist. Aber das war schwer zu. Und wie sind so eure, also jetzt von unternehmerischer Seite, was sind eure, sag ich mal, Pläne für die Zukunft?
Also wir würden gerne, wie vorher schon erwähnt, wir würden gerne mehr in die Forschungsthematik gehen.
Okay.
Wir, für meinen Geschmack sind wir jetzt noch ein bisschen zu sehr projektabhängig, also projektabhängig. Wir verbringen derzeit ungefähr 30% unserer Arbeitsstunden mit Research und Development.
Okay.
Also ich würde mir wünschen, dass wir das auf 70% erhöhen können.
Okay.
Dass das irgendwie funktioniert und also wirklich mit Thematiken auseinandersetzen können, mit irgendwie Wohnkonzepte, die man eben automatisiert eventuell errichten kann. Und
das heißt, eigene Lösungen, eigene Softwarelösungen etc. anzubieten.
Eigene Softwarelösungen eigentlich um Wohnlösungen.
Okay, also noch einen Schritt weiter.
Genau. Mhm. Wohnprodukte im Endeffekt das aus einer Hand irgendwie anbieten zu können. Das heißt, es ist ja ein bisschen, sich da einfach mehr an die Autoindustrie zu orientieren. Mhm. Ja. Ich kaufe mir nicht eine Karosserie von VW und dann die Sitze von Bosch oder was auch immer, oder die Bremsen, sondern ich kaufe einfach das gesamte Paket VW kaufe ich mir nicht, aber Tesla vielleicht.
Ja, genau. Ja, ich meine, das ist ja auch eigentlich ein ganz, ganz gutes Beispiel. Elon Musk oder jetzt auch bei Tesla oder auch SpaceX, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen verfolgst, ist ja auch so. Der hat auch gesagt, okay, die Raketen sind einfach zu teuer. Ja, ich will keine Rakete, die nur einmal fliegt und mir hier ein Teil kaufen und da ein Teil kaufen. Und ist ja auch den Schritt eigentlich gegangen zu sagen, ich mache halt das alles selbst. Ja, ich mache die Produktion, ich entwickle eigene Legierungen, eigene Materialien, weil ich genau weiß, was ich brauche, um das einfach zu optimieren. Und ich meine, so kann man natürlich einfach unglaublich viel rausholen, ja, sowohl an Effizienz als auch an dem, was man am Schluss eigentlich dann leisten kann.
Ja, ne? Man muss sich ja vorstellen, da gibt es Unternehmen, die arbeiten ernsthaft daran, zum Mars zu fliegen und den Mars zu kolonialisieren. Und ich meine, was bedeutet denn das? Also sehr simpel gesagt wieder, ich drücke auf der Erde auf einen Knopf, da fliegt eine Rakete auf den Mars und baut dort Gebäude auf, wo Menschen sozusagen überleben können.
Ja.
Warum kann ich das nicht in Wien machen?
Also
muss ich da irgendwo hinfliegen, monatelang. Also wenn sie sozusagen, also die Technologie, wenn es die gibt, dann muss die einfach nur anders eingesetzt werden.
Auf jeden Fall.
Das ist sicherlich eine Preisfrage. Aber das ist halt dieses klassische Dilemma sozusagen von Innovation, dass man, es wird einfach Unternehmen geben, die vielleicht nicht in so einer hohen Qualität Gebäude liefern werden, die aber radikal anders sind, die radikal nachhaltig sind, die radikal digital sind und irgendwann werden sozusagen auch die großen Firmen dann mit aufspringen und dann sozusagen umdenken.
Auf jeden Fall.
Das war bei Nokia so.
Bei
Konik, nur ich weiß es nicht. Also
irgendwann kommt einer, der macht das halt anders. Ich meine, bei Tesla sagt man auch, naja, die Autos sind qualitativ, aber nicht so wie jetzt ein Daimler oder sowas. Ja, aber es ist halt auch einfach was anderes, ne?
Genau. Wir haben ja das für ein Fahrzeug auch einen Tesla.
Okay.
Also wir wissen, wovon wir sprechen sozusagen. Ja. Also ganz ehrlich, diese Qualitätsthematik, ich meine, muss ich auch sagen, die Deutschen legen da wahrscheinlich einen anderen Wert drauf.
Ja, ist ja eine Religion, ja.
Genau. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, also der Tesla, der bleibt bei einer Stopptafel stehen und fährt dann automatisch weiter und nimmt die Ausfahrt, wenn ich abfahren muss, etc. Also das ist für mich Qualität.
Ja, das ist eigentlich der gleiche Punkt wie mit der Folie und halt dem QR-Code und der App in der Vorlesung, ja. Die Folie kann ja qualitativ, können da ganz tolle Sachen draufstehen, aber es macht einfach mehr Spaß, auch wenn das qualitativ vielleicht gar nicht ein bisschen schlechter ist, macht überhaupt nichts, weil es zählen nun mal andere Dinge, ja. Ich denke, das ist einfach auch ein anderer Anspruch an sowas, ja.
Genau.
Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück dann in dem Zuge auf deine Kunden, sind dann, also kann man sagen, das sind jetzt dann eher die Jüngeren oder eine andere Generation, die dann irgendwie auf euch zukommen, oder also siehst du so irgendwie so, okay, jetzt irgendwie unsere Generation ist halt nun mal eher auf sowas aus und dass es praktisch mit diesem Generationenwandel auch in die Richtung so einen Wandel gibt? Oder?
Also die Jüngeren sind eher bei den Software-Schulungen beziehungsweise den BIM-Schulungen dran. Also die interessiert das Thema grundsätzlich und ja. Bei den Implementierungen kann man das gar nicht aufs Alter wirklich beschränken. Da geht es einfach darum, das sind Leute, die im eigenen Unternehmen was verändern wollen. Also die sehen, man kann das besser machen.
Ja.
Okay, das ist unsere Alexa. Entschuldigung. Wir müssen jetzt aufmachen. Genau, also vom Alter her kann man das gar nicht sagen. Projektbetreuung auch nicht. Okay. Also das sind einfach, glaube ich, eher Leute, die wirklich was im Unternehmen bewegen wollen, unabhängig vom Alter.
Ja.
Aber also gerade bei der Implementierung natürlich jetzt aus der Natur heraus sind das meistens Führungskräfte.
Aber, ja, klar. Ja, spannend. Zum Schluss stelle ich immer gerne noch so eine Frage in Bezug auf die Gründung auch von einem Unternehmen. Was so dein, sag ich mal, Tipp wäre jetzt an jemanden, der vielleicht eine Idee hat oder gerne was eine Firma gründen würde. Was wäre so dein Tipp, den du vielleicht auch dir, deinem Jüngeren selbst, sag ich mal, geben würdest, was die Gründung angeht? Oder vielleicht oder auch was, was die Ausbildung oder das Wissen angeht, auch vielleicht, wenn man nicht den Weg gehen will, sondern einfach, was ist wichtig, ja?
Ich weiß nicht, wie ich das sagen darf, aber vielleicht weniger in der Schule sein, mehr Praxis, Erfahrung sammeln.
Ja, also, klar.
Ich weiß noch, dass, also, es ist halt super traurig, dass wenn man so ziemlich jede Schulausbildung sozusagen abschließt, nicht weiß, wie man eine Steuererklärung machen muss. Also außer man macht irgendwie ein Wirtschaftsstudium vielleicht.
Vielleicht.
Aber, vor allem, das betrifft ja fast jeden von uns im Endeffekt. Und das sind halt so Dinge, die ich sehr schade finde. Aber also im Grunde glaube ich, dass man nicht so viel Respekt haben sollte vor dem Gründen. Also man sollte einfach machen, man hat da nicht viel zu verlieren. Ja? Also selbst wenn man jetzt ein bisschen Geld da reinlegen muss für die Gründung, das Geld ist ja nicht verloren. Theoretisch kann man sagen, 2 Jahre später ist nichts reingekommen, okay, dann schließe ich die Firma wieder und hole mir das Geld wieder raus.
Ja. Ja?
Und man kann natürlich nach Absprache mit dem Chef oder sowas auch immer gründen, während man noch irgendwo arbeitet. Ja?
Also ja.
Ich könnte mich an keinen meiner Ex-Chefs erinnern, die gesagt hätten, nein, das geht auf keinen Fall.
Ja, nee, also richtig.
Man muss es natürlich abklären, aber man darf da nicht so viel Respekt davor haben. Einfach ein bisschen einlesen in die Thematik. Man findet alles online.
Ja.
Vielleicht gibt es sogar YouTube-Videos dazu, wie man gründet. Also,
mit Sicherheit, ja.
Einfach machen. Also
das heißt, das ist so dein Ding, ne? Mehr Praxis und die Dinge einfach ausprobieren und dann lernt man auch das, was praktisch man halt einfach dafür braucht. Bisschen Try and Error und nicht so viel, sag ich mal, Schulwissen und der Gedanke halt auch, okay, ich muss irgendein Thema erst perfekt verstehen, theoretisch, und dann gründe ich praktisch, weil jetzt weiß ich alles und dann geht's los, ne? Und das ist natürlich nie der Fall und kann auch nie der Fall sein, weil man nicht weiß, was man braucht und eigentlich muss man einfach, wie du sagst, machen und weitersehen.
Absolut, absolut. Also es ist wirklich viel leichter, als man das irgendwie vermittelt bekommt. Ich meine, es ist super viel bürokratischer Aufwand natürlich, aber wenn man das macht.
Hier in Europa, Deutschland und bei euch wahrscheinlich auch sowieso. Ich glaube, da ist in den USA und so weiter, ist man da auch etwas einfacher.
Genau.
Ja, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
Danke. Ciao.
Baba, ciao.
Ihr habt tatsächlich die ganze Folge angehört. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt würde ich mich noch riesig drüber freuen, wenn ihr Feedback da lasst und natürlich subscribed, followed und so weiter. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.